Du hörst Wired for Wonders, dem Podcast über Nervensystemintelligenz, State-Based Leadership, die Kapazität, groß zu denken und jenseits von Survival zu führen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das heutige Thema. Es soll um Erfolg gehen, es soll um Bindung gehen, um das Gefühl, nie gut zu sein und vor allen Dingen um die tiefere Frage, leiste ich, weil ich möchte oder leiste ich, weil ich vielleicht innerlich irgendwie muss? Und ich freue mich umso mehr heute auf die Folge, weil sie sitzt schon vor mir, sie lächelt mich an. Ich bin nämlich heute das erste Mal seit langem, also wirklich sehr, sehr lange Zeit, nicht alleine hier im Podcast, sondern ich habe einen Gast dabei. Vor mir sitzt Linda Klein. Wir kennen uns schon, ich überlege gerade, wie lange kennen wir uns schon? Mindestens anderthalb Jahre oder so. Und Linda ist auch zu Gast in der Ausbildung mit ihrer Expertise rund um das Thema. Und ich würde sagen, herzlich willkommen, Linda. Du kannst dich super gerne kurz einmal vorstellen. Und dann tauchen wir in unser super spannendes Thema ein.
Ja, sehr gerne, Julie. Freue mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und freue mich auch auf den Austausch rund um dieses spannende Thema von, ja, High Performance, Leistungsstreben und was es damit vielleicht auf sich hat. Zu mir, ich bin vom Grundberuf her Diplompsychologin und dann als Trauma- und Paartherapeutin jetzt sehr lange tätig gewesen und aktuell stelle ich alles so ein bisschen um, werde mehr unterrichten, bin ja auch zum Beispiel bei dir als Gastexpertin in der Ausbildung, das heißt mehr Lehr- und Lernformate zu gestalten, Supervision, so ein bisschen die zweite Reihe. Ich habe jetzt sehr lange sehr viel direkt an der Front gearbeitet, ganz viele Menschen begleitet in ihren tiefsten Prozessen und ich mag das künftig ein bisschen mehr erweitern, bin da gerade mitten im Umbruch und genau, freue mich in dem Zusammenhang auch mit dir da zu sein, weil da hat Leistungsstreben gar nicht so wenig damit zu tun, warum ich vielleicht so lange dran geblieben bin und jetzt mir erlaube, auch andere Dinge mit einzuladen. Ja.
Ja, super schön. Danke fürs Teilen. Und ich wollte gerade sagen, als ich dir zugehört habe, nur, vielleicht spielt da auch eine persönliche Note mit rein oder so eine persönliche Erfahrung. Da kommen wir vielleicht später heute nochmal im Podcast zurück. Können wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber vielleicht so die erste Frage, die mich interessieren würde. Du hast es gerade schon erwähnt. Du hast, ich glaube, wie viele Jahre, also sehr, sehr lange ja wirklich am Menschen gearbeitet. Also ganz, ganz viel als Therapeutin. Das heißt, du hast wirklich auch viel im 1-zu-1-Setting gearbeitet. Würdest du sagen, dass dir da schon auch sehr häufig so dieses Muster Leistungsstreben in den ja vielleicht sehr subtilen Formen auch begegnet ist? Oder ist das eher was, das vielleicht eher so am Rand, also dass die meisten Menschen vielleicht eher mit dem People-Pleasing kommen oder so? Oder was würdest du da so aus deiner Erfahrung, würdest du es einschätzen?
Naja, also genau, ich bin seit 15 Jahren als Diplompsychologin tätig und habe über 2000 Menschen in ganz unterschiedlichen Kontexten begleitet. Und dann kommt es jetzt auf den Kontext an. Am Anfang war ich als Gefängnispsychologin, war mein Start nach dem Studium und in der Forensik, also mit Straftätern. Da war jetzt Leistungsstreben nicht so das große Thema. Da ging es mehr um ja antisoziale Persönlichkeitszüge und alle möglichen anderen Sachen. Aber seit ich mich auch mehr mit so Selbstständigkeits- und Unternehmensthemen beschäftige und eben auch vor allem Beziehungen, Partnerschaft war ja die letzten Jahre sehr im Fokus, persönlich und beruflich, spielt das schon eine große Rolle. Also auch so diese Idee, etwas leisten und tun zu müssen, um gemocht zu werden, um anerkannt zu werden, um geliebt zu werden, wenn wir von Partnerschaft sprechen. Das heißt, ich würde sagen, viele von uns, auch gesellschaftlich bedingt, so wie wir aufwachsen, wie das Schulsystem funktioniert, ja, sind da nicht frei davon, sich über Leistung zu definieren und so ein bisschen diesen Tausch Leistung gegen Liebe, ganz plakativ gesagt, einzugehen. Also ja, mir ist es oft begegnet und gerade wenn es dann auch so Richtung Unternehmertum geht oder ich begleite öfter auch Menschen, die eben ja in höheren Positionen tätig sind, Führungspersönlichkeiten oder Unternehmer, die eigentlich ein eigenes Unternehmen gegründet haben. So Burnout-Themen sind auch immer mal wieder Thema. Und ja, da spielt das mit rein.
Da stößt du da dran. Ja, voll spannend. Du hast gerade schon auch zwei eigentlich ja sehr unterschiedliche Bereiche angesprochen, wo das aber mit reinfließt. Also einmal so den Beziehungspart und dann aber ganz obvious so dieses Erfolg, also wirklich auch nach externem, vielleicht materiellem Erfolg zu streben. Was ich so spannend finde bei dem, also auch aus persönlicher Note heraus, was ich so spannend finde bei dem ganzen Thema High Performance ist, dass sich das so subtil zeigen kann. Also dieses, dieses Innere, für mich sind das ja oft so somatische Motive. Also da passiert irgendwie was in unserem Nervensystem, das irgendwie kodiert ist, wenn ich so und so reagiere, dann bekomme ich etwas. Also wie du es gerade gesagt hast, zum Beispiel ist es an Liebe dann gekoppelt, also so eine Bedingung. Und das kann sich ja so unterschiedlich subtil zeigen. Also gibt es da bestimmte Mechanismen aus deiner Erfahrung, wo du vielleicht von außen so sagen würdest, man würde vielleicht auf den ersten Blick gar nicht denken, dass das ein leistungsgetriebener Mensch ist oder ein leistungsgetriebenes, sagen wir mal, Verhalten. Der ganze Mensch muss ja nicht so sein, aber ein Verhalten. Aber darunter steckt eigentlich diese Dynamik. Weil das kann nach außen ja sehr funktional und vielleicht sogar eben auch sehr gesellschaftlich total anerkannt wirken. Aber darunter liegt vielleicht doch eben dieses somatische Motiv so in meiner Sprache, ne? Oder in deinen Worten wäre es wahrscheinlich die Dynamik dahinter.
Es kommt ein bisschen auf die Perspektive an. Ich würde sagen, viele Dinge sind schon sehr offenkundig, wenn Menschen 80 Stunden die Woche arbeiten oder riesige Unternehmen aufbauen oder innerhalb kürzester Zeit unter Abverlangen von höchsten Leistungen von sich irgendwie, keine Ahnung, ein erfolgreiches Coaching-Unternehmen oder irgendwas aufbauen, dass wir da mal fragen könnten, was ist denn so das Motiv dahinter, worum geht's da eigentlich, dass du dich so verausgabst und vielleicht auch über körperliche Symptome hinweggehst. So ein bisschen subtiler würde ich sagen, ist es bei Menschen, die sehr viel Wert auf Etikette und Äußeres legen. Weil das hat aus meiner Perspektive schon auch in einer Art von Leistungsstreben zu tun. Da ist dann die Leistung nicht unbedingt der materielle Erfolg oder das Geld, sondern das Aussehen. Wie ist mein Bild, was ich nach außen vermittle? Das würde ich jetzt zum Beispiel in eine ähnliche Kategorie von der inneren Dynamik einordnen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, aber das wäre jetzt sowas, was vielleicht nicht offensichtlich ist, aber wo es schon auch um Optimierung geht oder vielleicht um so ein, dass es da mehr Schein als Sein vielleicht auch.
Ja, guter Punkt. Ja, das Wort, was mir kommt, ist so Perfektionismus, ne? Also das so das perfekte Bild nach außen und eben darunter dann eben oft so aus der Not heraus, also nicht aus einer Wahlfreiheit, sondern ich muss das perfekte Bild von mir, in welchem Setting jetzt auch immer, kreieren, weil da hängt irgendwie auch was dran, da hängt die Sicherheit dran und da bin ich dann nicht mehr frei eigentlich in meinem inneren Erleben, sondern ich brauche das, um mich XY zu fühlen. Ja. Also Perfektionismus und High Performance, glaube ich, auch, das geht schon auch zusammen, ja. Ich würde sagen, von meiner eigenen Erfahrung, weil du auch gerade gefragt hast, so mein Erleben, ich habe mich ganz, ganz lange überhaupt nicht als High-Performerin einsortiert. Also ich war so in der Schule Mut zur Lücke. Ey, ohne Witz, ich war so, ja, ich habe so das gemacht, dass was nötig war und es war auch trotzdem dann okay so. Also ich bin durchs Abi gekommen, habe das alle, aber es war nie so, dass ich da auch so eine Not irgendwie gefühlt habe, das machen zu müssen, sondern das war echt immer so, irgendwie klappt es schon, aber nicht aus so einem Druck heraus. Und habe dann auch meinen ersten Studiengang abgebrochen. Also ich war sehr viel eigentlich in so einem, im Außen sah das sehr, sehr locker aus. Also sehr, ich folge meiner Intuition und ich mache das. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich glaube, in mir ist doch so ein High-Performer. Aber das kippte dann so ein bisschen in die andere Richtung. So diese, was man vielleicht auch heute so aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene kennt, noch mehr heilen, so ungefähr. Da können wir das ja auch so reintransportieren, so immer noch besser werden. War es bei mir damals eher so, ich will irgendwie das, also die Angst, das Leben zu verpassen oder so irgendwie zu wenig zu nutzen. Also auch aus so einem Getriebensein und irgendwie das Perfekte, meine 20er perfekt zu nutzen und irgendwie coole Reisen zu machen und so weiter. Also das ist auch, finde ich, ein anderes Bild als das, was wir haben, wenn wir jetzt High Performance sprechen. Aber ich würde schon sagen, dass ich damals, da haben sich diese Züge irgendwie so gezeigt bei mir. Ich weiß nicht, ob das mit dir in Resonanz geht oder ob du das irgendwo von anderen kennst. Aber ja, auf jeden Fall auch da drunter das Muster.
Ja, unbedingt. Also gerade auch dieses Getriebensein, diese auch, wer denke ich, muss ich sein, um jemand zu sein? Das könnten wir auch vielleicht in diese Kategorie einordnen. Oder ja. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das bei dir so war, aber die Menschen, die dann irgendwie, ich habe jetzt schon 54 Länder bereist und dann habe ich noch jenes erlebt und Bungee Jumping, und in Pakistan war ich in der Wüste, was weiß ich, was unterwegs. Solche Sachen, ne? Ja. Und was mir gerade noch eingefallen ist, ist so diese, dass das auch sehr oft in Beziehungen, Partnerschaft reinwirkt. Also wie sehr verlange ich vielleicht auch von meinem Partner, meiner Partnerin, dass sie perfekt ist, dass sie irgendwie immer gut auf sich achtet, an sich arbeitet, sich optimiert, sich nicht gehen lässt, erfolgreich ist. Also das hat schon auch was mit Paardynamiken zu tun, wenn wir so von diesem High Performance oder so Aussehen und wie wirkt etwas sprechen. Ja. Das wäre jetzt auch noch so ein Bereich. Da haben wir jetzt die Freizeit oder wie gestalte ich so mein Leben? Was glaube ich, dass es ja intensiv sein muss und
Instagrammable.
Genau. Und die Partnerschaften, da würde ich sagen, spielt es schon auch eine Rolle. Also überall, wo wir denken, irgendwas tun zu müssen, um jemand zu sein, liebenswert zu sein, Anerkennung zu bekommen, Wertschätzung zu bekommen. Also überall da, wo wir denken, wir müssten dafür was tun und es sei nicht ureigen schon in uns angelegt, also unser Wert sei einfach schon da. Überall, wo wir denken, wir müssten unseren Wert irgendwie verteidigen oder erstellen oder erhöhen oder irgendwas dafür machen, würde ich sagen, können wir es mit so Mustern zu tun haben.
Ja, voll. Was würdest du denn sagen? Ich habe da, glaube ich, so schon meine eigene, nicht Definition, sondern so ein Gefühl dafür, aber was würdest du sagen, wie unterscheidet sich so dieser, ich sag mal, echte Drive, so dieses, hey, ich habe Lust irgendwie zu reisen, ich hab vielleicht auch Lust, Dinge einfach schön einzurichten, oder ne? Also ich habe einfach, ein Teil von mir möchte das aus einem natürlichen Zustand so machen und so erleben, weil ein Teil von mir das halt ist, versus das kommt aus dieser inneren Aktivierung. Was würdest du sagen, sind so die Kernpunkte, woran man beginnen kann, da mal neugierig zu differenzieren? Also das so mal zu erforschen, was dann Steuer ist?
Genau, also ich glaube, das ist eine super spannende Frage, wo ich sehr gerne auch gleich noch deine Nervensystemperspektive hören würde, weil aus der Perspektive, glaube ich, kann man schon eine ganz gute Unterscheidung treffen. Wenn ich die innere Dynamik anschaue oder so ein bisschen, was das auch mit Identitätsgefühl zu tun hat, bin ich mir nicht so sicher, ob man das immer so astrein unterscheiden kann, wo das Motiv jetzt herkommt. Ist es jetzt rein aus mir heraus oder spielt da noch ein altes Muster mit rein? Und manchmal glaube ich auch, ist es gar nicht so relevant, wo genau es herkommt. Ich würde vor allem das Kriterium von Wahlfreiheit ansetzen. Also inwieweit habe ich eine innere Wahl? Also ich habe jetzt vielleicht Bock, heute Abend noch was zu arbeiten, aber könnte ich den Laptop auch zuklappen und es lassen? Und womit käme ich dann in Kontakt? Beziehungsweise würde ich dann vielleicht versuchen, gehe ich irgendwas aus dem Weg, indem ich den Laptop aufgeklappt lasse? Das wäre vielleicht so eine Wahlfreiheit, wie flexibel bin ich innerlich? Mhm. Und so die Frage, was versuche ich damit eigentlich zu erreichen? Welchen Zustand möchte ich vielleicht herstellen oder auch verhindern, indem ich Höchstleistungen erbringe? Das wären so die Fragen, die ich stellen würde. Aber sag gerne auch du, wie würdest du es denn unterscheiden? Für dich ja da vielleicht auch aus der Perspektive vom Nervensystem.
Ja, also ich habe voll gemerkt, als du Wahlfreiheit sagtest, musste ich auch nicken, weil genau, Wahlfreiheit spielt halt eine große Rolle, wenn wir uns auch das Nervensystem anschauen, weil gerade so viele Überlebensstrategien entstehen ja, weil wir die nicht haben. Und dann entsteht die Enge, ne? Dann entsteht so, aber ich muss doch. Und dann klingt es auch noch logisch von dem Verstand, der uns ja genau das auch noch natürlich erzählt. Ja, aber ich muss das doch machen, weil sonst, keine Ahnung. Also auf jeden Fall diese innere Wahlfreiheit, die fehlt. Und was ich auch noch beschreiben würde, ist, also ich glaube auch, dass es gar nicht so notwendig ist, das herauszufinden, kognitiv, was ist es jetzt, sondern eher zu schauen, was ist die Folge davon? Also komme ich in eine innere Not, und Not kann jetzt sein, wie ich kriege zu wenig Schlaf oder mein Partner beschwert sich schon irgendwann. Also da ist dann irgendwie so ein Rattenschwanz dahinter, irgendeiner Form Leid entsteht. Also weil das irgendwie nicht mehr sich flowig anfühlt. Ich glaube, daran kann man es auch irgendwann erkennen, dass wir das nicht aus einer inneren Lebendigkeit heraus machen, sondern eigentlich aus einer Überlebensreaktion. Und aus der Perspektive des Nervensystems finde ich es auch immer so spannend, weil Überlebensreaktionen sind ja eigentlich von der Biologie her dafür designt, kurz zu wirken. Also ich habe da kommt irgendwie eine Gefahr, da ist ein Stressor und dann reagiere ich und danach bin ich aber eigentlich ja im besten Fall auch durch diese Reaktion wieder in Sicherheit. Ne? Also dafür ist die Biologie perfekt designed. In dem Moment, wo ich da aber nicht mehr eben diesen Ausweg habe, diese Wahlfreiheit nicht mehr habe, ist ja mein ganzes Konstrukt irgendwie so da drum. Und dann kreiere ich mir so eine Identität und dann weiß ich manchmal auch gar nicht, Also wie fühlt sich das überhaupt an ohne? Ich habe manchmal vielleicht gar keinen Referenzpunkt dazu. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, nicht zu arbeiten zum Beispiel. Mhm. Nicht nur kognitiv, sondern wirklich, das ist ja ein viszerales Erleben, ein bestimmter Zustand, den manche Menschen vielleicht wirklich gar nicht kennen. Ja, also das finde ich auch wieder so interessant, dass wir dann auch manchmal gar nicht ja wissen, wonach wir uns eigentlich sehnen, weil wir haben vielleicht gar nicht so viele Referenzpunkte in unserer Architektur sozusagen abgespeichert. Von daher ist auch da so diese Flexibilität, finde ich, ein wichtiger Punkt, diese Wahlfreiheit. Und eben, ja, was passiert bei dem Gedanken, wenn ich den Laptop zuklappe? Also genau, womit komme ich damit in Kontakt, finde ich auch sehr, sehr stimmig. Ja.
Und was du jetzt ja auch noch sagst, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist so vielleicht dieser innere Marker, bringt es mich mehr in Verbindung mit mir oder trennt es mich mehr ab? Also von meiner Lebendigkeit, von meinem Erleben, von meinem ganzen Sein. Also spule ich da einfach irgendwas ab und am Ende sind Tage vergangen im Büro oder wo auch immer und ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, wo mir der Kopf steht. Oder habe ich wie das Gefühl, ich bin irgendwie ja verbundener mit meiner Lebensenergie, mit meiner Kraft, wie auch immer wir das nennen wollen. Aber so, das wäre für Menschen, die dann Zugang dazu haben, vielleicht noch ein Marker, obwohl ich dazu sagen muss, dass ich persönlich das jahrelang unheimlich schwierig fand, wenn jemand mich gefragt hat, ja, was sagt denn deine Intuition oder spürst du dich denn da drin? Und ich habe die nur angeguckt und gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Was genau meinst du? Wovon redest du, wenn du von Intuition und von dich spüren redest? Weil ich da einfach ganz lange, ganz weit weg davon war. Und sehe das auch immer wieder bei Klienten und Klientinnen, dass wenn wir halt ganz früh in unserer Biografie gelernt haben und das somatisch so abgespeichert ist, dass es nicht darum geht, wie wir uns fühlen und was von innen heraus entstehen will, sondern wenn wir von Anfang an lernen, uns nach außen auszurichten, wie sollen wir sein, wie wollen andere uns haben, was ist meine Rolle, was ist meine Funktion, was muss ich tun, damit ich geliebt werde, ich keinen Ärger bekomme, ich anerkannt werde und so weiter, dann ist es super schwierig, da, wie du schon sagtest, so eine innere Referenz dafür zu haben. Und dafür solche Menschen, und zu denen habe ich auch gehört, ist es echt ein Stückchen Arbeit, sich diese innere Referenz auch so zu erarbeiten, sie zu entwickeln mit der Zeit.
Ja. Ja, voll. Das geht gerade auch richtig mit mir in Resonanz. Also was du auch gerade sagtest, wenn ich gelernt habe, sehr früh mich im Außen zu orientieren, ne, also meine ganze Neurozeption im Außen ist, dann habe ich ja, ich habe diesen Referenzpunkt nicht. Und dann ist es meistens auch nicht unbedingt so eine schlaue Frage, jemanden dann damit zu konfrontieren. Ja, folg einfach deinem Gefühl, weil das ist halt so, da geht's um diese Unterscheidungsfähigkeit, ne, dass eigentlich wieder diesen Eichungsprozess überhaupt erstmal wieder hinzubekommen, kann ich das differenzieren? Wie fühlt sich denn meins an? Also du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt, ne? Wer glaube ich, vielleicht erinnerst du dich noch, wer glaube ich, muss ich sein, um jemand zu sein oder irgendwie so. Also da habe ich ja keine Referenz dafür. Da finde ich eben die somatische Arbeit auch so spannend, die uns dazu einlädt, diese Referenz aufzubauen. Also überhaupt erstmal wieder damit in Kontakt zu kommen und wirklich zu spüren, wie sich das, also einmal, wie es sich anfühlt und dann, was es dann ist. Also wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich gestalten, ohne Konditionierung. Ich glaube, das ist eine spannende Reise, die auch sehr individuell sein darf, ja.
Und ich weiß nicht, wie deine Grundannahme ist, aber meine Erfahrung und tatsächlich auch Haltung ist, dass egal wie weit wir uns wegglauben und wie wenig innere Referenz wir dazu haben, wenn wir genug verlangsamen und ein Beziehungsraum sich öffnet, wo wir wirklich reinspüren können und uns die Zeit nehmen, wieder irgendwie Kontakt mit uns aufzunehmen, dass wir damit in Kontakt kommen können. Also dass in allen von uns ist diese innere Bewegung irgendwie angelegt Richtung Lebendigkeit, Richtung Verbundenheit, Richtung Sein, statt Richtung Tun und Machen. Und das heißt nicht, dass wir nicht auch tun und machen können aus so einer Seinsqualität heraus. Aber ne, ich glaube, das ist was ganz Ureigenes, was uns Menschen innewohnt, dass wir alle von irgendwoher schon eine Referenz haben. Nur oft ist sie so verschüttet und so wenig eingeübt und gewohnheitsmäßig etabliert, dass es einfach sehr viel Zeit und Achtsamkeit und Verlangsamung vielleicht auch braucht, um da wieder Kontakt aufnehmen zu können.
Ja, vor allen Dingen Verlangsamkeit. Also Verlangsamung so. Das ist auf jeden Fall auch, ich glaube, etwas, das für viele dann aber, wenn sie das Muster haben, High Performance, natürlich eine riesige Challenge ist, weil dafür, das ist das Paradoxe, ne, aber für Langsamkeit oder Verlangsamung braucht dein Nervensystem ja erstmal die Kapazität für. Das ist ja, wenn du im Nervensystem sagst, dass das die ganze Zeit gelernt hat, über Leistung, über Schnelligkeit, Sicherheit herzustellen, langsamer zu werden, ist das ja erstmal ultra krass die Bedrohung. Also ich musste das auch mega lernen, was ich vorhin meinte. Ich war nur am Reisen und unterwegs und hier und da. Und da die Kapazität zu entwickeln, so, ich lerne jetzt mal zu bleiben. Ich kann jetzt mal runterfahren. Ich kann wirklich auch Langsamkeit in meinem System halten. Ich muss nicht gleich wieder die nächste Idee umsetzen, zum Beispiel. Ne? Also das kennen vielleicht auch viele, die zuhören, die so sehr kreative Köpfe sind. Ne? Wir haben vielleicht die vielen Ideen, aber kann ich die Kapazität aufbauen, auch nicht immer alles sofort umsetzen zu müssen und es dann meine Intuition zu nennen? Das ist das, was wir dann im Endeffekt ganz gerne machen. Ne? Das war für mich persönlich eine totale schöne Reise in den letzten Jahren, da so zu merken, was sich dann auch verändert, also in der Art, also wie ich mich fühle, aber auch in dem, was dann eigentlich im Außen dadurch entstehen kann, wenn ich nicht mehr aus dieser Geschwindigkeit heraus kreiere, sondern eigentlich kreiere, weil ich in diesen Kontakt komme und es dann ja eigentlich noch viel wahrhaftiger mir entspricht. So.
Ja, kann ich total nachempfinden. Ne? Nee, die Frage ist ja dann auch immer, oder die begegnen mir oft, die Angst von Menschen, die vielleicht sehr viel leisten, sehr erfolgreich sind, die einfach Angst haben, weniger leistungsfähig, weniger erfolgreich zu sein, wenn sie langsamer machen, wenn sie mehr in Kontakt mit sich gehen. Ja. Wie würdest du denn sagen, war das bei dir? Würdest du sagen, du bist weniger leistungsfähig geworden, anders leistungsfähig, oder wie würdest du es denn einschätzen?
Das ist eine coole Frage. Ich glaube, die Definition von Leistung durfte ich mir nochmal komplett anschauen. Weil was ich auch beobachtet habe, ist das, oder einfach erfahren habe dann in diesem Prozess, ist, dass Leistung ganz häufig an Quantität gekoppelt ist in unserer Gesellschaft. Es ist mehr. Mehr sichtbar sein, mehr rausballern, noch mehr E-Mails schreiben, noch mehr Posts machen, noch mehr Klienten, noch mehr. Also sehr krass, Leistung, also es ist ganz paradox, wenn man sich das überlegt, aber Leistung ist so, so häufig wirklich an der Menge, daran konditioniert. Und was ich gemerkt habe, ist in dem Moment, wo ich meine Kapazität erweitere für die Langsamkeit, so, hat sich das geschiftet zu mehr Tiefe eigentlich. Mhm. Also was ich vorhin meinte, nicht so dieses noch mehr und noch schneller und immer on the go, sondern okay, was passiert denn, wenn ich jetzt mal hier bleibe? Wie viel verschiedene Perspektiven und Blickwinkel von dieser einen Sache kann ich vielleicht doch noch beleuchten? Und dadurch entsteht ja viel mehr auch eine andere Qualität in der Arbeit, eine andere Tiefe, eine andere Präzision, würde ich auch sagen. Paradoxerweise ist dann die Leistung des Ergebnisses, nennen wir das jetzt mal zum Beispiel auch, ganz häufig ist es ja wirklich gemessen auch an Geld, nicht unbedingt anders. Also es ist das Paradoxe, auch wenn wir vermeintlich weniger machen, im Sinne der Quantität, aber dadurch, dass die Qualität dann eine andere ist, bricht es dann nicht unbedingt ein, sondern es ist einfach eine andere Übersetzung, wieso davon, würde ich sagen. Also ob du das kennst, wie du es von dir oder von deinen Klienten auch erlebst, aber ja, das ist so meine Erfahrung.
Ja, also ich finde es schön, dass du diese Erfahrung teilen kannst, weil tatsächlich kenne ich es schon auch anders. Also ich kenne es von mir. Ich würde sagen, ich bin heute weniger leistungsorientiert, als ich es mal war, und dadurch leiste ich auch wirklich weniger. Einfach weil ich nicht mehr so, ich bin früher, glaube ich, sehr oft auch über mich drüber gegangen, um was zu leisten, um einem Maßstab gerecht zu werden, und habe vielleicht für Prüfungen gelernt, um mein Einser-Diplom zu machen, wo ich heute denken würde, eigentlich habe ich auf das Thema gar nicht so Bock. Mache ich das dann wirklich, mich da so rein zu vertiefen, um dann was, eine Note zu kriegen? Und was habe ich von dieser Note? Und während es früher noch sehr in meiner inneren Organisation einfach sehr relevant war, auch Abschlüsse und Zertifikate zum Beispiel zu haben, würde ich heute sagen, ja, dann halt nicht. Also das heißt, von mir würde ich sagen, ich bin nicht mehr so leistungsfähig im Sinne von, ich gehe wirklich, ich folge mehr meinem Interesse und auch meiner Energie. Also wie viel Energie habe ich eigentlich gerade wirklich? Und dann bleiben vielleicht manchmal Sachen liegen, die, wenn ich sie schneller abarbeiten würde, halt auch schneller irgendwie zu irgendwelchen Zielen führen würde. Das heißt nicht, dass mein Leben nicht mehr funktioniert oder mein Business nicht mehr funktioniert, sondern es ist einfach anders. Ja. Und vielleicht ist auch zum Beispiel Sichtbarkeit oder Geld oder Follower oder was auch immer, woran wir das messen wollen, dass das halt auch vielleicht einfach in der inneren Gewichtung heute anders für mich ist. Das wäre vielleicht so meine persönliche Erfahrung. Und was ich vielleicht noch aus so Unternehmenskontexten sagen kann, ist, dass ich da schon immer wieder so klassische High-Performer bei mir sitzen habe, die zu Recht Angst haben, dass sie ihren Job nicht mehr so machen können, wie sie ihn aktuell machen, weil der einfach über jede persönliche Grenze hinausgeht, wenn sie anfangen, sich wieder mit sich zu verbinden, ne? Und mal reinzuspüren, was eigentlich wirklich gut für sie ist. Da bekomme ich ein bisschen Gänsehaut, weil ich muss da gerade an eine aktuelle Klientin auch denken, eine Führungskraft in einem großen Unternehmen, die, wenn sie ehrlich mit sich ist, merkt, das ist gar nicht, das bin nicht ich. Und ich glaube, in der heutigen Arbeitswelt ist Performance und Leistung einfach der Maßstab aller Dinge. Da ändert sich auch was, aber in vielen Unternehmen würde ich sagen, ist das noch so? Ja, da geht es halt nicht so sehr darum, wie fühle ich mich dabei und ist das ein gutes Energiemanagement, sondern da geht es um Zahlen und um Kennziffern und so weiter. Und ich würde sagen, dass einige Menschen, die zu mir kommen, dann vielleicht am Ende jetzt nicht unbedingt den kompletten Shift machen und einfach gar nichts mehr arbeiten, ihren Bauernhof pflegen oder ihren Bauernhof pflegen, was ja sehr viel Arbeit ist, aber andere. Aber das ist schon Veränderung auch wirklich im Außen, die Folge sein können, die wir am Anfang vielleicht nicht so gern ins Auge fassen, wenn wir sagen, jetzt möchte ich mal ein bisschen freundlicher mit mir sein und langsamer werden und mich mit mir verbinden. Das hat halt auch Konsequenzen.
Ja, absolut. Würde ich auch so sagen. Also das macht ja auch Sinn, ne? Der innere Zustand ist der Grundtakt für das, was im Außen kreiert wird. Und ich erlebe das auch häufig, dass in meiner Arbeit, und das kenne ich eben auch von mir, wenn wir an diesem Fundament arbeiten und diese Überlebensstrategien langsam abbauen, dann ist halt eben genau das alles, was auf diesen Überlebensstrategien gebaut wurde vorher, sei das Beziehungsmuster, sei das eben Unternehmen, sei das bestimmte Rollen, die wir einnehmen, das verändert sich halt. Und manchmal steht man halt da und denkt sich so, ich will das eigentlich gar nicht mehr so. Und nicht nur, und das finde ich fast noch spannender, nicht nur diese kognitive Realisation, ich will das nicht mehr, sondern wirklich auch, ich kann das jetzt auch nicht mehr. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mir eingestehen kann, weil die Kapazität da ist, weil wir verlangsamt sind, ich kann das auch nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr weiter bedienen. Und dann bröckelt natürlich erstmal so ein bisschen was zusammen. Es darf sich neu ordnen. Aber ich würde auch sagen, dass man dann liegt man ja nicht nur noch faul auf der Couch rum. Also das, glaube ich, machst du auch nicht. Aber es ist halt eben ehrlicher, ne? Das, was wir dann kreieren, ist irgendwie viel ehrlicher an dem, wer wir sind und kann deshalb trotzdem oder gerade deshalb erfolgreich sein, würde ich sagen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall so meine Erfahrung. Mhm. Ja.
Da fällt mir noch so eine subtile Nuance von High Performance ein. Das passt in unser Berufsfeld zu Therapeuten und Coaches, die sehr darauf bedacht sind, dass ihre Klienten und Klientinnen große Erfolge und Durchbrüche für sich erreichen, ne? Weil sie daran ihren eigenen Wert als Begleiter koppeln. Und da wird es dann auch ganz diffizil und da muss man wirklich aus meiner Sicht hingucken. Das ist ein Grund, warum ich auch mehr in diese Supervisions- und diese andere Angebote für Begleiter eben auch gehe, weil ich glaube, wenn wir unsere Überlebensmechanismen auch in dieser Arbeit, wo wir eigentlich an Überlebensmechanismen Menschen arbeiten, wenn wir die da unreflektiert ausspielen, dann kann eben genau sowas passieren, so ein subtiler Druck auf Klienten, sich zu verändern oder besser zu werden, weil ich daraus meinen Selbstwert generiere.
Ja. Oh, wichtiger Punkt. Ja, danke fürs Reinbringen. Beobachte ich auch immer wieder in der Ausbildung. Das ist ganz, ganz oft Thema, vor allen Dingen, wenn Menschen vorher eher so lösungsorientierte Ansätze verfolgt haben, wo es so darum geht, okay, ein Klient kommt jetzt zu mir, wir haben eine Zielvereinbarung. Wir müssen jetzt irgendwie diese Frage lösen oder die Person von A nach B bringen oder in einem halben Jahr will sie dastehen. Wenn wir da ehrlich sind und wirklich reinspüren, inwieweit wir diese Übertragungsdynamiken in diesen Prozess mit reinbringen. Und es ist halt so krass, weil ich mir dann, also ganz oft denke ich mir so abgefahren, es geht dann überhaupt nicht mehr eigentlich um den Klienten, sondern das Beste ist ja oft eigentlich, wenn wir das Muster natürlich nicht mitbedienen, und dann kann es oft unbequem werden, wenn wir dann eher vielleicht nur präsent sind und mal gucken, was so entstehen möchte, sodass irgendwie im eigenen System auch halten zu können, finde ich ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig, wir machen das natürlich alle, ne? Also nobody is perfect. Wir haben ja alle unsere Projektion, die wir mit reinbringen. Aber wie du gerade sagst, ich finde es halt super wichtig, gerade wenn wir in so einem Feld arbeiten, da kontinuierlich auch wirklich drauf zu schauen, weil das Überlebensstrategien erzeugen die anderen Überlebensstrategien und dann sind wir in so einem Ping-Pong drin und dann brauche ich den Erfolg meiner Klienten, damit ich mich wohlfühle. Die fangen an, das noch zu bedienen. Also das wird ja so ein Rattenschwanz dann irgendwie, den wir kreieren. Genau das, was wir eigentlich gar nicht wollten. Und Ich glaube, das passiert aber ganz, ganz häufig in dieser Branche, ne, wo es eben auch darum geht, dass natürlich der Erfolg irgendwie auch der Beweis dafür ist, dass vielleicht die Arbeit funktioniert oder dass Menschen mir vertrauen. Mhm. Also auch das ist eigentlich interessant. Brauche ich denn den Erfolg, dass Menschen mir vertrauen? Das ist mal eine grundlegende Frage, die ich hier mal so in den Raum werfen möchte. Oder ist es was anderes, weshalb Menschen mir vertrauen? Mhm. Weil eigentlich ist ja diese erste Sache, dieses, ich habe da einen Erfolgs, ich kann da sagen hier, dass ich bringe dich garantiert von A nach B, ich habe 1000 Millionen Beweise dafür, dass das funktioniert. Was ich dir damit verkaufe, okay, warte, es kommt ein wichtiger Satz durch, müssen wir aufschreiben. Was ich dir damit verkaufe, ist ja eigentlich eine vermeintliche Gewissheit. Mhm. Ich verkaufe eigentlich kein Vertrauen, sondern eine vermeintliche Gewissheit, die an ein Ergebnis geknüpft ist. Und was dann häufig passieren kann, ist, dass Menschen das immer mehr brauchen, ne? Weil sie in sich selber die Sicherheit eigentlich gar nicht entwickeln.
Genau, und da vielleicht auch, und da weiß ich ja, dass du da einen Gegenentwurf machst. Und mir ist ja auch ganz wichtig für meine Arbeit, dass ich, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ich will dies und das erreichen, dass ich da halt auch diese, also auch die Demut dem Leben gegenüber entwickelt habe, dass ich das nicht weiß, ob du das und jenes und wie es am Ende rauskommt. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir da anfangen, auch so ein bisschen, nicht als Gegenentwurf, aber halt einfach so ein bisschen realistischer und ehrlicher zu sein, auch mit den Menschen, die zu uns kommen. Und wenn ich sage, hey, ich weiß nicht, ob du am Ende deine Ziele erreichst, und mir persönlich sind deine Ziele im Außen auch gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt, sondern mir geht es mehr darum, bekommst du eine Referenz, eine innere, ob das stimmig für dich ist und dass du von innen heraus, ein paar Schlagworte zu benutzen, aus einer authentischen Selbstanbindung heraus oder aus so einer Klarheit und irgendwie einem Wohlwollen mit dir selber heraus dich auf den Weg machst hin zu diesen Zielen. Also mir geht es immer mehr um den Prozess, also statt um die Ziele an sich. Und ich habe da auch schon Menschen, immer weniger, weil ich ja auch schon länger öffentlich sichtbar bin mit Podcast und Co., aber ich habe da auch schon Menschen leer schlucken sehen, wenn ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, ob du das erreichst und ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Und die mich dann so angeschaut haben, so, okay, und also, und wer bist du jetzt? Und kannst du dann überhaupt was? Krass, und daran aufrecht sitzen bleiben zu können und nicht in Stress zu geraten und zu denken, boah, ja, jetzt muss ich aber meine Performance auspacken, um zu zeigen, aber dem habe ich dahin geholfen und dem dahin. Sondern das irgendwie auch halten zu können, diese Ungewissheit auszuhalten, ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt. Und der hat für mich ganz viel mit Demut, dem Leben und den menschlichen Prozessen und unserer Komplexität auch zu tun.
Ja, voll. Sehr, sehr schön. Ich muss gerade schmunzeln, weil das noch so nachhalt. So, eigentlich sind mir die Ziele egal. Weil das ist tatsächlich so. Mich interessieren die äußeren Ziele tatsächlich auch nicht. Für mich ist immer so die Frage, wie fühlst du dich dabei? Ne? Also das, weil das Ziel im Außen, das kann ja trotzdem auch noch genauso sein. Mhm. Im Sinne von, das Verhalten kann im Außen komplett das Gleiche sein, aber das innere Erleben im Körper, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Mhm. So, wie fühlst du dich dabei, wenn du XY erreichst? Das eine kann sein aus Hustle, aus eben keine Wahlfreiheit. Mhm. Dann ist das so, fühlt sich halt, also es auch, wird auch teuer, ne? Wenn man das immer wieder macht. Irgendwann wird das teuer, weil auf Dauer kann dein Körper das nicht mitmachen. Oder fühlt sich das eher aus spielerischer Neugier, aus irgendwie wirklich Flow, innerer Kreativität? Im Außen sieht es aber vielleicht trotzdem gleich aus. Mhm. Also da wirklich feiner eben auch wieder zu differenzieren, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Und das Gleiche passiert ja auch, da musste ich auch gerade dran denken, das ist vorhin schon mal kurz so angerissen, dass wir ja jetzt High Performance auch immer mehr so in diesen Gesundheits-Longevity und wie es alles heißt, so mit reinnehmen, was ich auch echt, also ich beobachte so ein bisschen diese ganze Entwicklung und finde die irgendwie so ein bisschen interessant, manchmal auch amüsant, muss ich sagen, weil es ist halt genau das, du kannst dich halt so krass hardcore gesund ernähren und keine Ahnung was, I've been there, 7 Jahre vegan, Rohkost, ich kann dir alles aufzählen, ich habe alles durch, war übelst gesund, ja, im Endeffekt war ich nicht gesund, ne? Aus welchem inneren Zustand habe ich es gemacht, und das ist jetzt, glaube ich, könnte bei so manchen Sachen auch wieder so ein bisschen in die Richtung gehen, vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, wir machen jetzt alle Longevity, um noch mehr leisten zu können, um dann noch mehr, keine Ahnung, Umsatz zu machen, um noch weniger krank zu sein. Also es hat dann auch wieder so diese Bedingung dann eigentlich wieder dahinter, ne? Nicht einfach aus so einer freien Entscheidung heraus, sondern aus eigentlich etwas, ja, dass das dann wie so rechtfertigt. So irgendwie.
Ja, also ich gebe dir da vollkommen recht. Ich beobachte das auch. Und dann immer das Neueste, der Mikronährstoff ist jetzt der heilige Gral und die Lösung. Und dann musst du noch das machen und Eisbaden und jenes. Und ich muss da auch an einen Klienten denken, der, und ich sage das in aller Freundlichkeit, aber der war einfach wirklich auch gefangen von morgens bis abends in diesen Routinen. Der hat seine 83 Sachen pro Tag gemacht und ist in Stress geraten, ne? Die alle nacheinander in der richtigen Reihenfolge für sich irgendwie zu erfüllen. Und wir haben uns dann ganz lang mit der Frage beschäftigt und mal angenommen, du hast all diese 83 Sachen dann erledigt. Was erhoffst du dir davon? Also was ist der innere Zustand, nach dem du dich eigentlich für dich sehnst? Und da kommt dann ganz oft so was wie auch Frieden oder einfach mal entspannen können. Ich würde mich einfach gern mal so sein lassen, wie ich bin. Und von diesem inneren Ort aus, wenn da so ein bisschen Bewusstsein reinkommt, so, aha, das wünsche ich mir für mich und ich das auch spüren kann, dann ändert sich ja auch die Qualität des jetzigen Zustands, Nervensystemzustand.
Ja.
Und von dort aus kann ich dann gucken und vielleicht hinterfragen, naja, braucht es wirklich diese 83 Tools aneinandergereiht, damit du dir erlauben kannst, ein bisschen ruhiger zu werden und Frieden zu erleben? Oder ist es vielleicht etwas, was du dir künstlich versagst, bis du diese Dinge durchgeführt hast und vielleicht auch jetzt einfach, wie auch immer, so ein bisschen mehr für dich kultivieren könntest? Und an der Stelle, finde ich, wird es spannend. Und auch dann geht es nicht um Blaming oder irgendwie so, ja, das ist falsch, 83 Sachen zu machen, Eisbaden oder whatever, ich sage random Beispiele, sondern dann geht es immer um die Frage, ja, und was erhoffst du dir davon? Worum geht es dir da dahinter? Und dann können wir darüber reden, ob du das mit Eisbaden erreichen willst oder ob du vielleicht da mehr Wahlfreiheit schon hast oder entwickeln willst, um dich so zu fühlen, wie du dich eigentlich fühlen möchtest.
Ja. Ich schwelge in Erinnerung, wenn ich dir zuhöre. 83 waren es bei mir vielleicht nicht, aber ich kenne das halt auch echt so, so krass von mir, so diese Phasen. Und interessanterweise, es bildet sich ja dann auch oft ein richtiger Markt drumherum, ne? Also sei das Rotlichttherapie, sei das, wahrscheinlich gibt es jetzt schon die besten Eisbäder oder was man alles, also wirklich dann wieder so im Konsum zu sein. Und das ist interessant, weil das ja auch häufig, das sind oft Muster, die, nicht, natürlich nicht alle, also nicht jeder, der auf seine Ernährung achtet und Eisbaden geht, ne, wollen wir jetzt hier nochmal klarstellen, ist natürlich in so einem Rattenschwanz gefangen. Aber häufig hat der Markt ja dann auch eine Antwort drauf, im Sinne von das Beste, das Bessere hier und das gibt's noch und das brauchst du. Also bedient dann ja eigentlich auch wieder so diese Survival-Mechanismen irgendwie. Finde ich auch noch eine ganz, ganz spannende Beobachtung so, ne? Also wer profitiert halt noch davon? So. Nicht nur unser Unterbewusstsein, das glaubt, darüber Sicherheit zu kreieren, sondern es wird dann im Außen auch noch irgendwie im Marketing beantwortet, wo man dann auch wieder so ein bisschen natürlich gucken kann, da kommt dann wieder so einer meiner Hauptanliegen, so das ethische Marketing da oft dahinter, müssen wir jetzt keinen Ausflug hinmachen, aber das finde ich auch nochmal spannend irgendwie, wo das Unterbewusstsein mit reinspielt. Jetzt hatte ich noch einen Gedanken, den ich gerade vorher hatte. Würdest du denn, also gibt es so ein paar, ja, so ein paar Dinge, wo du neugierig wirst, wenn jemand, also das ist ja jetzt ein krasses Beispiel gewesen mit deinem Klienten, der drein, also sehr obvious, würde ich sagen, ne? Aber gibt es bestimmte Aussagen von Menschen, mal angenommen, du hast die vielleicht in einem Erstgespräch oder ihr habt irgendwie ein, zwei Sessions gemacht, wo du schon so innerlich vielleicht so die ein oder andere Hypothese aufstellst, so, ah, da könnte so ein High-Performer am Werk sein, was das so für bestimmte Mechanismen sind, wie sich das zeigen kann?
Ja, das ist, also ich würde sagen, das ist sehr komplex. Wenn ich jetzt einfach mal so drauf losrede, würde ich immer auf so Formulierungen achten wie ich muss oder erst und dann. Ja. Also ich muss das erst alles vollenden und dann kann ich mir Pause gönnen oder was auch immer. Also so diese Wenn-Dann-Logik oder so ein Müssen. Ich würde immer auch gucken, wie entspannt jemand damit ist, auch nicht zu leisten. Also wenn mir jemand sagt, ja, aber wenn sobald ich im Urlaub bin, schalte ich vollkommen ab und das mache ich übrigens 8 Wochen im Jahr und da habe ich überhaupt kein Thema und am Wochenende ist mein Handy auch aus und aber unter der Woche habe ich so richtig Bock zu hustlen, dann würde ich da vielleicht anders drauf gucken, als wenn mir jemand sagt, ehrlich gesagt, kann ich schon gar nicht mehr abschalten. Ich brauche bis zum letzten Urlaubstag, um irgendwie ansatzweise runterzukommen und ohne mein Glas Wein jeden Abend kann ich gar nicht mehr schlafen. Das sind jetzt natürlich auch eher für mich jetzt offensichtliche Dinge, aber in einer Gesellschaft, in der vieles davon einfach auch als normal gilt, glaube ich, lohnt es sich immer, egal was jemand sagt, so ein bisschen dahinter zu spüren und zu gucken, wo kommt es her? Also aus welchem inneren Antrieb heraus mache ich das? Ich weiß nicht genau, ob das deine Frage beantwortet, aber das wären jetzt so Sachen, auf die ich achten würde.
Ja, auf jeden Fall auch, dass ich muss. Und was ich eben auch kenne, ist dann, dass dieses ich muss erst noch oder erst wenn dann sich verdammt logisch anhören. Also es macht in dem Moment auch wirklich total Sinn, dass, weil die Realität ist so und ich muss das wirklich dann. Also noch gar nicht mal so, dass das alles dann vielleicht auch eine Einbildung ist, weil aber ganz häufig ist es auch sehr logisch. Aber unser Verstand kreiert natürlich diese Logik auf unserem inneren Zustand heraus. Also er kann gar nichts anderes kreieren, als dann eigentlich die Bestätigung dafür, für das, was wir fühlen. Ne? Also ich finde, das ist auch nochmal so, wenn ich wirklich glaube, da haben wir es wieder, da fehlt die Wahlfreiheit in meiner Logik. Ich bin in dem Moment nicht bereit, also nicht bereit, sondern in der Lage, sagen wir mal so, andere Perspektiven innerlich für mich als wahr zu halten. Da ist diese Enge, dieses ich muss das, da kann man auf jeden Fall auch neugierig werden. Ja, fühlen sich jetzt einige ein bisschen ertappt beim Reinhören. Aber es ist ganz, ganz spannend, wenn wir da so ein bisschen, ja, auch ein bisschen forschen und genau, nicht mit diesem, wir kriegen es jetzt nicht hin und wollen da auch den nächsten Druck erzeugen, jetzt Dinge richtig zu machen natürlich. Ich finde, Neugier ist immer ein ganz schöner Einstieg, um da reinzuschauen.
Und gleichzeitig genau das, was du sagst. Und einer meiner Ausbilder sagt immer, weißt du, ich wünsche mir sehr, dass du das, was ich jetzt hier sage, nicht gegen dich verwendest oder dich damit beschämst. Aber am Ende kann ich es nicht steuern. Also alles, was wir jetzt sozusagen hier sagen, ne, da werden vielleicht Menschen zuhören, die das gegen sich verwenden, ne, weil sie einfach so in dieser Härte auch gegen sich unterwegs sind und irgendwie gelernt haben, dass der einzige Antrieb oder die einzige Motivation eigentlich aus sich anpeitschen heraus entsteht. Und mich persönlich hat das auch für die Art, wie ich spreche und was ich weitergebe und was ich teile, super entlastet, dass ich mir immer in Erinnerung rufe, was ich checken kann, ist meine Intention. Und ich meine es in keiner Art wertend oder urteilend oder dass du falsch bist, wenn du. Und wir haben alle unsere Muster, alle unsere Strategien.
Ja.
Das heißt, das kann ich prüfen. Aber was du am Ende draus machst, liegt nicht in meiner Hand. Und dafür auch die Verantwortung abzugeben, war zum Beispiel auch einer meiner langwierigen Lernprozesse, der auch viel damit zu tun hat, diesen übermäßigen Leistungsanspruch an mich loszulassen, ne? Dass ich für alles und jeden Verantwortung übernehmen muss, wo ja auch so eine Hybris drin steckt, dass ich das könnte, weil ich kann nicht steuern, was du aus dem machst, was ich sage. Das ist auch noch ein kleiner Exkurs, aber ich finde den auch nochmal ganz relevant.
Ja. Das ist quasi so ein eigener Abzweig der High Performance. Ne? Also wenn wir uns vorstellen, wir übernehmen Verantwortung für all das, was andere Menschen interpretieren oder fühlen, da sind wir bis zum Lebensende beschäftigt, weil da werden wir nie fertig. Das können wir gar nicht. Können wir absolut nicht. Wir können, finde ich, schon Bedingungen schaffen und ich finde auch eine gewisse Achtsamkeit also ich finde das, da finde ich auch wieder so der Aspekt von State-Based Leadership eben auch die Verantwortung dafür zu haben oder nicht Verantwortung, sondern eher, das ist das Wort, ich würde gar nicht Verantwortung sagen, sondern das ist wie so ein, ich habe halt Einfluss. Das ist mir ja bewusst. Meine Worte haben Einfluss. Wie cool, dass ich Einfluss habe. Wie cool, dass ich es schon ein bisschen steuern kann oder zumindest damit Bedingungen schaffen kann. Und dann kann ich loslassen. Dann dürfen Menschen immer noch natürlich schauen. Ich kann es bis hier irgendwie, weiß nicht, ein paar Zentimeter vor mir kann ich den Rahmen stecken und dann muss ich es loslassen, aber diesen Rahmen kann ich gestalten. Da kann ich irgendwie achtsam schauen, was ich nach außen trage. Und das ist, glaube ich, für mich auch so dann eine gesunde Verantwortung. Weil Verantwortung wollen wir auch nicht komplett abgeben. So, die ist ja auch wichtig, damit können wir dann auch gestalten. Vielleicht auch eine große, große Angst von High-Performern, wenn die jetzt hören, soll ich meine ganzen Überlebensstrategien loslassen, keine Verantwortung, verliere ich ja Kontrolle. Ich finde, man muss die Kontrolle nicht komplett abgeben. Man darf die einfach bewusster einsetzen.
Ja, und ich finde es schön, wie du es sagst, ne? So, dass ich natürlich Verantwortung dafür übernehme oder irgendwie gestalte. Auch von welchem inneren Ort heraus sage ich die Dinge, die ich sage? Und wie führe ich mein Unternehmen? Und wie gehe ich mit Menschen um, wenn ich möchte, dass andere mit mir umgehen und so weiter? und gleichzeitig, ja genau, also mein Anteil, aber dann auch fein differenzieren zu können, wo meine Verantwortung einfach auch endet und wo ich ja auch dem anderen zutrauen darf und zumute, dass er mit seiner eigenen Reaktion umgeht. Ja, weil auch das ist ja etwas, und das führt aber dann auch wieder weiter, könnten wir noch stundenlang drüber sprechen.
Nächste Podcast-Folge.
Genau, wo wir, ja, wo viel Verwechslung stattfindet. Und gerade wenn wir in so einem High-Performance-Modus sind, dann nehmen wir oft ganz viel Verantwortung zu uns, ganz viel Kontrolle. Da muss ganz viel irgendwie vorausgedacht und geplant und geordnet werden. Und entsteht halt wenig auch aus so einem Vertrauen und so einem Zutrauen auch in andere, diesem State heraus, sondern eher so einem, oh, ich muss alles kontrollieren und die Welt irgendwie unter, so wie so Marionetten irgendwie an die Leine kriegen. Da würde ich dann wieder schauen, naja, was versuche ich denn damit in mir zu generieren? Geht es da um Sicherheit? Geht es da um Zugehörigkeit? Geht es da um, ja, was vermeide ich oder möchte ich da für mich erreichen? Ne? Aber das sind alles, ich finde es mega schön, dass wir so viele Nuancen einfach auch jetzt angesprochen haben rund um dieses High-Performance-Muster, weil es, ja, es hat einfach viele Facetten, so wie alles. Ich sage immer wieder, menschliches Erleben ist einfach komplex.
Ja.
Und auch wenn da draußen immer mehr einfache Antworten und schnelle Lösungen kursieren, halte ich daran fest, dass menschliches Erleben komplex ist und bleibt, steht da auch dazu. Und ich finde, genau das haben wir jetzt für mich so ein bisschen aufgezeigt und so angerissen.
Ja, voll schön, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen eben genau weg davon sind, dieses, okay, jetzt weiß ich das und jetzt. Was kann ich jetzt als nächstes sofort tun, um das Muster zu beenden? Ich würde sagen, falls sich jemand diese Frage stellt, ist neugierig werden. Erstmal nur neugierig werden und sich eigentlich freuen, dass solche Sachen auftauchen, weil die Reise geht ja auch nicht zu Ende, sondern da so eine innere Haltung vielleicht sogar zu entwickeln, erstmal gar nichts verändern zu müssen, ne? Sondern das ist manchmal so der erste Schritt, so dieses, ah, ich kann das mitbekommen, ich kann damit in Kontakt gehen, bevor ich das irgendwie auch verändern möchte oder will oder so. Und ja, die Reise ist komplex auf jeden Fall. Danke dir auf jeden Fall schon mal sehr für deine ganzen wertvollen Eindrücke und Perspektiven. Gibt es denn was du den Hörer und Hörerinnen irgendwie noch mitgeben möchtest zum Abschluss, wenn es eine Sache ist, die sie sich behalten heute aus der Folge?
Ja, vielleicht anschließend an das, was du gerade sagtest, wenn man sich jetzt irgendwo gesehen fühlt oder denkt, oh, das bin vielleicht ich, dass wir dem mit Neugier und auch mit so einem Wohlwollen und einer Freundlichkeit begegnen. Aus meiner Sicht macht das den Unterschied, wenn wir dann nicht mit Härte auf uns gucken. Also auch wenn wir jetzt erkennen, oh, ich habe ganz schön viel Performance-Drang in mir und so, sondern erstmal irgendwie da freundlich und wohlwollend drauf gucken. Es gibt einen guten Grund, warum ich diese inneren Dynamiken entwickelt habe. Und da, ja, wenn ich das Bewusstsein ist ein wichtiger erster Schritt und von dort aus kann ich dann weitergehen. Also ich glaube, mein Leben ist so viel reicher und leichter und schöner geworden, weil ich einfach freundlicher mit mir geworden bin. Und das klingt so simpel. Und doch ist es, finde ich, super entscheidend. Ne? Wie ist der innere Dialog, den ich mit mir führe? Wie gehe ich damit um, wenn ich einen Fehler mache? Wie ist es, wenn ich mich irgendwo entdecke oder ertappt fühle? Oder wenn ich dem nächsten Claim irgendwie erlegen bin und das Nahrungsergänzungsmittel gekauft habe und dann denke, shit, jetzt ist doch nicht alles anders, dass ich da freundlich mit mir bin. Ne? Weil auch ich, mir passiert das auch immer noch und immer wieder. Und dass ich da halt dann vielleicht auch mit dem Schmunzeln und mit einer Prise Humor dann drauf gucken kann und sagen, ach guck, da ist es wieder. Ja, das wäre vielleicht so ein
wichtig.
Hinweis.
Ich gehe manchmal sogar noch einen Schritt weiter und würde sogar so beschreiben, manchmal bin ich nicht nur neugierig, sondern bin halt wirklich so, dass ich so denke, okay, das ist jetzt richtig cool. Also so ein bisschen, nicht, ich will auch gar nicht sagen übertrieben, aber dass ich mich wie so richtig freue, dass solche Dinge passieren, weil ich ganz genau weiß, dass ich dadurch das neuronale Muster, das neuronale Netzwerk sogar noch krasser in dem Moment durchbreche. Und ich will das gar nicht irgendwie als, dass ich das dann fake und irgendwie so bekünstelt jetzt mich über mein Muster freue, sondern eben schon dieses innere Kultivieren. Da ist bei mir ist es der innere Sherlock. Ich habe so diesen inneren Sherlock Holmes, der so sagt, okay, das ist ja krass. Wie cool, was da passiert Okay, wow. Also wirklich aus diesem Part heraus der Sache zu begegnen, macht es noch ein bisschen leichter. Das wäre so meine kleine Ergänzung dazu.
Ja.
Ja, super schön.
Sherlock, den habe ich schon längst von bei dir gehört und übernommen. Ich finde das ein sehr schönes inneres Bild, ja.
Hat auch so was Kindliches. Ich glaube, so dieses Entdecken und neugierige Fragen stellen, nicht um die Antworten zu kriegen. Also nicht so dieses, okay, Antwort next, sondern für mich ist so da dieses englische Wort so wonder, to wonder, also irgendwie so in awe zu sein. Vielleicht auch wieder so diese Demut, ne, so vors Leben zu haben. So, ey, krass, wie cool eigentlich, was mein Körper hier macht. Ja. Und dann wird alles ein bisschen, nehmen wir uns selber nicht mehr so wichtig. Super schön. Hey Linda, danke fürs Hiersein. Mega cool, dass du dir Zeit genommen hast und deine ganzen wertvollen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Wie man mit dir zusammenarbeiten kann, verlinken wir unten drunter. Und dann kann man sich mit Sicherheit mit dir vernetzen und connecten und schauen, was du alles so Schönes in den nächsten Monaten noch veröffentlichen wirst. Da bist du ja gerade in einem Umbruch, hast du vorhin auch schon erzählt. Und ich bin ganz gespannt. Wer Linda live in der Ausbildung erleben will, darf natürlich gerne Teil der Ausbildung sein. Da bereicherst du uns ja auch. Und ansonsten hören wir uns alle in der Folge hier nächste Woche wieder. Danke fürs Reinlauschen und ich sende uns allen liebe Grüße.